ARD.
Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Mein Name ist Inken Henkel. Nach einem Anschlag mit 3 Toten an der Grenze zu Jordanien kündigt der israelische Ministerpräsident Netanyahu noch mehr militärische Härte gegen die Feinde des Landes an. Bundeskanzler Scholz drängt auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Und in der Ukraine machen sich die Menschen Sorgen um die Energieversorgung für den bevorstehenden Winter. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 8. September, Stand 18 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu fordert mehr militärische Härte gegen die Feinde seines Landes. Damit reagiert er auf einen Anschlag an der Grenze zu Jordanien, bei dem heute Vormittag 3 Menschen getötet wurden. Julio Segador aus Tel Aviv schildert, was da genau passiert ist.
Es ist ein Schock für Israel, denn zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Krieges ist auch der Allenby-Grenzübergang zwischen Jordanien und dem Westjordanland zum Schauplatz einer Terrorattacke geworden. Nach vorliegenden Informationen fuhr ein aus Jordanien kommender LKW am Morgen über die Grenzbrücke, als ein mutmaßlich jordanischer Fahrer eine Handfeuerwaffe zog und das Feuer eröffnete. Er schoss auf 3 israelische Grenzarbeiter, bevor er von Sicherheitsleuten selbst erschossen wurde. Alle 3 Israelis starben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach vor einer Kabinettssitzung in Jerusalem von einem schwierigen Tag. Ein abscheulicher Terrorist habe kaltblütig 3 israelische Bürger ermordet. Wir sind von einer mörderischen Ideologie umgeben, die von der Achse des Bösen des Iran angeführt wird. In den vergangenen Tagen ermordeten verabscheuungswürdige Terroristen auch 6 unserer Geiseln und 3 Polizisten. Die Terroristen machen keine Unterschiede. Sie wollen jeden von uns bis zum Letzten töten. Als Reaktion schloss Israel alle Grenzübergänge nach Jordanien. Auch die jordanischen Behörden kündigten eine Untersuchung des Falles an, da der Attentäter mutmaßlich die jordanische Staatsbürgerschaft besaß. Israelischen Medien zufolge geschah der Anschlag in einem von Israel kontrollierten Frachtbereich, wo Lastwagen aus Jordanien ihre Lieferungen für das Westjordanland und Israel abladen. Für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist dies ein weiterer Beleg, um das harte militärische Vorgehen gegen die Feinde seines Landes fortzusetzen. Was die Zerstörung unseres Volkes wie bereits in der Vergangenheit auch aufhält, ist die Macht des Staates und die Stärke der Verteidigungsarmee. Israels. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, erklärte, Israel befinde sich nicht nur in einem Krieg gegen Gaza und die Hisbollah, sondern auch in Judäa und Samaria. Dies ist die jüdische Bezeichnung für das Westjordanland. Ben-Gvir fügte an, er habe Premier Netanyahu gebeten, den Sieg in Judäa und Samaria in die Kriegsziele aufzunehmen. Unklar ist, ob der mutmaßlich jordanische Attentäter einer extremistischen Organisation angehörte. Der palästinensische Dschihad sprach in einer Erklärung von einem, Zitat, heroischen Schusswaffeneinsatz beim Grenzübertritt, der die Mentalität in Jordanien und der arabischen Welt widerspiegle.
Auch bei Kämpfen im Gazastreifen hat es wieder Tote gegeben. Israels Armee ist weiter im Rafah im Süden des Küstenstreifens gegen die islamistische Hamas im Einsatz. Das israelische Militär hat mitgeteilt, die Truppen hätten Terroristen ausgeschaltet, gezielte Razzien gegen terroristische Infrastruktur durchgeführt und große Mengen an Waffen entdeckt. Auch im Zentrum des Gazastreifens gehen die Kämpfe weiter. Gestern habe Israels Luftwaffe im gesamten Küstenstreifen rund 25 Ziele der Hamas angegriffen. Parallel zu den unablässigen Kämpfen will sich die EU weiter für eine Waffenruhe einsetzen. Dazu reist Chefdiplomat Borrell nächste Woche in den Nahen Osten. Morgen will er in Kairo den ägyptischen Präsidenten al-Sisi treffen. Auch den Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen wird Borrell besuchen. Das hat der Auswärtige Dienst in Brüssel mitgeteilt. Die Bemühungen der Vermittler Ägypten, Katar und USA stünden bei den Gesprächen weit oben auf der Agenda. Am Dienstag will Borrell dann Ägyptens Außenminister treffen und an einer Sitzung der Arabischen Liga teilnehmen. Ein Besuch in Israel ist nicht geplant. Dieser Schwerpunkt ist nicht verwunderlich. Borrell hat Israels Krieg im Gazastreifen schon mehrmals deutlich kritisiert. Jetzt schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz spricht sich für intensivere diplomatische Bemühungen aus, um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Im ZDF-Sommerinterview hat sich Scholz so geäußert.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht.
Und um zu dem Frieden zu kommen, sind nach Ansicht von Scholz Gespräche nötig. Die Kriegsgegner würden an den Verhandlungstisch zurückkehren, hat der Kanzler versichert. Wie Scholz sich heute noch geäußert hat zur Ukraine, das fasst Uwe Jahn aus Berlin zusammen.
Olaf Scholz sagte im ZDF-Sommerinterview auch, dass es seiner Meinung nach eine weitere Friedenskonferenz geben sollte. Er sei sich mit dem Präsidenten der Ukraine einig, dass auch Russland daran beteiligt sein müsste. Scholz verteidigte seinen Kurs bei der Unterstützung der Ukraine als klar und besonnen. Dass er in der Vergangenheit dabei als zu zurückhaltend kritisiert worden ist, gehört für den Bundeskanzler zu den Problemen, mit denen man heute in der Debatte zu tun hat.
Und hier noch Informationen zu den Kämpfen in der Ukraine. Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Angaben mindestens 7 Menschen getötet worden. In der Region Charkiw seien in der Nacht zu heute 2 ältere Frauen ums Leben gekommen. Das hat der zuständige Gouverneur gesagt. Bei Luftangriffen in der Stadt Sumy wurden 2 Menschen getötet und 4 verletzt, darunter 2 Kinder. Das hat die örtliche Militärverwaltung mitgeteilt. Russische Truppen sollen mit Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen haben. 15 der 23 Drohnen iranischer Bauart wurden wohl abgeschossen. Weiter südöstlich, rund um Pokrowsk, am Rande des Donbass, schreitet die russische Offensive offenbar voran. Das meldet das russische Verteidigungsministerium. Der Generalstab in Kiew hat mitgeteilt, dass heute im Osten des Landes insgesamt 23 russische Angriffe abgewehrt worden seien. Aber es heißt im Lagebericht auch, die Lage im Sektor Pokrowsk bleibt angespannt. Die russischen Truppen rücken seit geraumer Zeit langsam, aber stetig an der Front im Osten vor. Und auch die Energieinfrastruktur in der Ukraine greifen die Russen weiter mit Bomben an. Vor wenigen Tagen wurde ein Umspannwerk bei Dnipro getroffen. Wenn der Strom mal wieder ausfällt, sind die Menschen in der Ukraine auf Generatoren angewiesen, so auch in Mykolajiw im Süden des Landes. Sorgen macht vielen der bevorstehende Winter. Was der Mangel für Probleme macht und wie die Ukrainer versuchen, die Energieversorgung zu verbessern, dazu hat sich Peter Sawicki umgehört.
Ein penetrantes Dröhnen durchdringt an einem milden Sommerabend einen zentralen, begrünten Platz in Mykolajiw. Das liegt weniger am dichten Feierabendverkehr. Der Inhaber eines kleinen Restaurants schaltet einen Generator ein. Andere Ladeninhaber ebenso. Das laute Geräusch ist derzeit in der gesamten Ukraine oft zu hören, auch in der südukrainischen Großstadt. Und ein Anzeichen dafür, dass es mal wieder einen Stromengpass gibt. Jevhen, ein Student, räumt ein, dass ihm der Lärm zu schaffen macht. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Psychisch, aber auch physisch. Man fährt nach Hause, hört die Generatoren und bekommt Kopfschmerzen. Seit Monaten beschießt Russland wieder verstärkt die ukrainische Energieinfrastruktur. In zahlreichen Städten fällt in der Folge der Strom aus. Mitunter unvorhersehbar lange, wie Jevhen berichtet. Das können 2 Stunden sein, aber auch den ganzen Tag über. Vor allem, wenn es vermehrten Beschuss gibt. Es ist sehr schwer, damit klarzukommen. Und auch gefährlich, ergänzt er. Wenn etwa wegen Internetausfalls Apps, die vor russischen Raketen warnen, nicht funktionieren. Nadjezhda, eine andere Einwohnerin, ist hingegen gelassen. Die Energiesituation variiert stark. Aber unter unseren Lebensumständen ist es nichts Besonderes. Wir haben uns daran gewöhnt. Und wir kommen klar. Viktor Dorojan schreitet eine Treppe hinunter. Im Kellerraum kommt der Ingenieur eines Kinderkrankenhauses in Mykolajiw kaum aus dem Schwärmen heraus. Er zeigt auf 2 stromkastenähnliche Elemente und 4 hochkantige, schmale Kästen. Das sind Elemente unserer Hybrid-Solaranlage. Sie ist voll funktionstüchtig. Hier sehen wir 4 voll aufgeladene Batteriespeicher und 2 Wechselrichter. Die Sonnenkollektoren sind in 2 Teile aufgeteilt. Aber wir betrachten es als eine ganze Anlage mit einer Leistung von bis zu 100 Kilowatt pro Tag. Seit knapp einem Jahr stehen 128 Solarpaneele auf dem Dach der Kinderklinik. Das Geld dafür kam aus Förderprogrammen. Es ist ein Beispiel für dezentrale Energieversorgung, die in der Ukraine im Zuge der russischen Invasion immer wichtiger wird. Das Krankenhaus ist dank der 100 Kilowatt der Solaranlage in sonnenreichen Monaten praktisch energieunabhängig, erklärt Viktor Dorojan. Das Gebäude verbraucht täglich höchstens 80 Kilowatt. Und das auch nur in absoluten Stoßzeiten, wenn sämtliche Geräte eingeschaltet sind, also Klimaanlagen ebenso wie medizinische Geräte, von denen das Leben und die Gesundheit der Kinder bei uns abhängen. Um den Betrieb mit den etwa 400 Betten im Winter zu gewährleisten, werde man auf die Batteriespeicher sowie notfalls Generatoren zurückgreifen. Ebenso sei das milde Klima in der Südukraine hilfreich. Bis zu 20 Stunden pro Tag ohne Strom könnten viele Ukrainer im Winter auskommen müssen, hat kürzlich etwa die BBC berichtet. Laut dem Energieexperten Kostjantin Krenitsky von der Organisation EcoAction geht es für die Ukraine darum, den anstehenden Winter schlicht zu überstehen. Krenitsky sieht dabei regional unterschiedliche Voraussetzungen.
We have like Kharkiv and Odessa, so.
Wenn wir mal Kharkiv und Odessa vergleichen, zwei Städte, die oft von Russland beschossen werden. Kharkiv derzeit stärker. Aber im vergangenen Jahr stand Odessa bei der Energieversorgung besser da, auch dank des Ausbaus erneuerbarer Energien dort, zumal es im Süden generell wärmer ist.
So, yeah, Odessa fared a little bit better.
Dezentrale Energieversorgung hält Krenitsky für den richtigen Weg. Aus seiner Sicht wird sie in der Ukraine aber nicht zügig genug ausgebaut, was das Land weniger resilient gegen Luftangriffe mache.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast.